Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Mir zugeschaltet ist wie immer der wundervolle Kilian Hampel.
Hallo Ronja.
Hi Kilian. Ich bin heute Morgen durch meinen Instagram-Feed gescrollt und habe dort eine Meldung von der Tagesschau gesehen, die sich auf den aktuellen UNICEF-Ernährungsbericht bezieht. Und da war ich ziemlich überrascht, muss ich sagen. Die Headline war nämlich, mehr Kinder fettleibig als untergewichtig. Ich zitiere an dieser Stelle. Das finde ich ziemlich crazy. Ich zoome da nochmal rein. Also laut Bericht sind weltweit ist jeder Fünfte zwischen 5 und 19 Jahren übergewichtig. Das sind 391 Millionen Menschen. Untergewichtig sind 9,2% der Heranwachsenden, rund 4% weniger als zu Beginn des Jahrtausends. Das finde ich ziemlich interessant, denn wir sind ja aktuell in einer Phase oder beziehungsweise wir erleben ein Momentum, wo viele uncoole Trends, nenne ich es mal, also so TikTok-sick beziehungsweise extremes Schlanksein wieder zelebriert wird, vielleicht auch so ein kleiner Vibe aus den 2000ern zurückkommt, extreme Low-Waist-Jeans, wo man irgendwie super schlank für sein muss, beziehungsweise ist das eben das Narrativ, was verbreitet wird. Und dennoch ist es anscheinend so, dass wir eigentlich zwei Probleme haben. Auf der einen Seite eben diese extreme Fettleibigkeit, einfach weil Zucker überall verfügbar ist.
Ich glaube, da wäre ich jetzt auch eingestiegen, ja.
Das ist das Thema und gleichzeitig natürlich, dass Magersucht, Bulimie, Essstörungen insgesamt wieder auf dem Vormarsch sind.
Ja, ich glaube, es sind die Extreme, die das ausmachen und man hat dann am Ende den Durchschnittswert und ich könnte mir vorstellen, rein statistisch gesehen ist eben nach oben keine Grenze, weswegen auch die Statistik dann zum Teil verfälscht wird, wenn man sich den BMI anschaut und so, dass einfach nicht so gut gemessen werden kann von den beiden Extremen, weil eher das eine Extrem vielleicht einfach mehr Ausschlag hat, weil einfach die Zahlen unendlich oder fast unendlich sind. Und nach unten leider, weil nach unten einfach irgendwann eine Grenze natürlich vorhanden ist. Und beide sind extrem gefährlich. Ich würde auf jeden Fall, was du gerade angesprochen hast, auf das Thema Zucker eingehen. Wir haben ja schon seit Jahren jetzt eine Diskussion um die Zuckersteuer, die nicht kommen soll in der aktuellen Regierung, die Ampel schon angestoßen hatte. Aber ich erinnere mich auch noch an das Instagram Live mit Markus Söder und Fabian Köster, wo er auch gesagt hat, Zuckersteuer so ein Quatsch. Die Grünen wollen uns ja alles verbieten und den Zucker wegnehmen. Und dann, ich erinnere mich da auch noch gut dran vor ein paar Jahren. Dass die ja schon auch als grüne Verbotsthematik abgetan wurde. Dabei ist es ja eigentlich, unabhängig vom Parteipolitischen, was Zucker angeht, schon echt, also manche ExpertInnen sprechen ja schon von einer Sucht bei jungen Menschen. Also es macht schon was aus.
Und ich glaube, was hinter beiden Extremen eben steckt, ist, dass man mit dem eigenen Essverhalten vielleicht gewisse Dinge kompensieren möchte. Dinge, die gerade auch die junge Generation belasten, weil sie eben keinen anderen Umgang damit finden. Und genau in dieses Thema wollen wir heute eintauchen. Und zwar mit einer Expertin.
Genau, bevor wir starten, möchten wir euch nämlich jetzt noch den offiziellen Partner dieser Folge vorstellen. Denn das Thema wollen wir heute natürlich nicht alleine beleuchten, sondern mit einer richtigen Expertin da drin. Wir reden mit EatAP. Und EatAP ist eine App für Jugendliche mit Magersucht oder Bulimie. Die App soll helfen, die therapieleere Zeit zu überbrücken. Denn, auch darüber werden wir heute sprechen, Therapieplätze gibt es leider nicht wie Sand am Meer. Dabei soll eine Therapie oder auch ein Klinikaufenthalt nicht durch die App ersetzt werden. Es ist vielmehr das Ziel, Betroffene während der zum Teil wirklich langen Wartezeit an die Hand zu nehmen. Die App wurde von den drei Ärztinnen Larissa Niemeyer, Viktor Sase und Sarah Sanchez-Roman entwickelt und bietet Betroffenen Therapiemodule und Übungen, eine virtuelle Therapiebegleitung und einen Mahlzeitenplaner. Larissa Niemeyer ist heute unsere Gesprächspartnerin. Von ihr wollen wir erfahren, warum Essstörungen aktuell wieder zunehmen, warum es so wenig Hilfestellung für sehr junge Betroffene gibt. Die App richtet sich nämlich bereits an 12-Jährige. Welche Weichen werden in diesem Alter gestaltet? Was bedeutet eine Erkrankung in so jungen Jahren für das weitere Leben, sowohl mental als auch körperlich? Darauf gibt es heute Antworten. Wir wünschen euch an dieser Stelle ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Larissa Niemeyer von EatAP.
Liebe Larissa, wir sind froh, dass wir dich heute am Start haben als unsere Expertin, die das Thema Essstörungen mit uns einordnet, vielleicht auch so ein bisschen den UNICEF-Ernährungsreport jetzt nochmal mit uns einordnet, denn das Ganze lässt dir vermuten, okay, wir haben jetzt auf einmal kein Problem mehr, kein richtiges Problem mehr, was Magersucht und Bulimie angeht, sondern nee, wir essen auf einmal alle viel zu viel. Nee, das ist es ja nicht. Larissa, schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich total. Danke, dass ich da sein darf.
Lass uns mal von einem typisch 14-jährigen Mädchen vielleicht irgendwie in einer ländlichen Region ausgehen. Und dieses 14-jährige Mädchen, das hat Bulimie. Und es sucht sich einen Therapieplatz. Wie lange muss es durchschnittlich auf diesen Therapieplatz warten?
Ja, ich finde es spannend, dass du direkt angesprochen hast aus einer ländlichen Region, weil das ist total das Thema. Es kommt so drauf an, wo du wohnst in Deutschland. Und es kommt auch sehr drauf an, wie engagiert deine Eltern sind. Und mit engagiert meine ich nicht nur, ob sie selbst das wollen, sondern auch, ob sie es können. Manche Eltern haben gar nicht die Ressourcen, weil sie so einen krassen Job haben, parallel danach zu suchen. Der Durchschnitt in Deutschland sind 6 Monate aktuell, wie lange du auf einen Therapieplatz wartest. Also extrem lang dafür, dass man eigentlich sagt, innerhalb von 6 Wochen sollte die Therapie beginnen. Also 6 Wochen, 6 Monate. Kleiner Unterschied. Genau, und die ländlichen Regionen können deutlich länger sein. Und selbst wenn du dann einen findest, musst du noch irgendwie das schaffen, dass du dein Kind jede Woche eine Stunde, eineinhalb in eine Richtung zum Therapeuten fährst, was ja auch eigentlich nicht mit einem normalen Lebensalltag verknüpfbar ist.
Und sind diese 6 Monate, ist das jetzt nochmal mehr oder weniger, als eine volljährige Person warten müsste?
Ja, tatsächlich ist es mehr. Ich würde sagen, früher, vor Corona, irgendwie für uns, wir unterscheiden leider immer noch sehr oft in vor Corona, nach Corona. Vor Corona war es ungefähr gleich, ob du Jugendlicher oder Erwachsener warst. Aber durch Corona sind einfach die Erkrankungen, die mentalen Erkrankungen bei Jugendlichen so krass gestiegen und die Therapeuten aber nicht mehr geworden, dass da der Mangel einfach total erhöht ist jetzt.
Da sind wir jetzt eigentlich schon an einem total spannenden Punkt. Warum nehmen Essstörungen insgesamt denn aktuell wieder zu? Also warum nutzen so viele junge Menschen eben auch Essen, um Probleme, Gefühle zu kompensieren, runterzuschlucken im wahrsten Sinne des Wortes? Was passiert gerade in unserer Welt?
Ja, genau, du sagst es schon ein bisschen, Eltern denken oft, es geht halt ums Essen, aber eigentlich geht es um ganz viel, was dahinter steckt. Und gerade eine Magersucht, aber auch eine Bulimie in einem gewissen Rahmen geben dir ein Gefühl von Kontrolle, weil dieses Essen hast du allein komplett unter Kontrolle, 100%. Und wenn die Welt so aussieht, dass du wenig Kontrolle über dein Leben hast und seit Corona hat das ja eigentlich nicht abgenommen, es ist immer noch krasser und noch mehr dazugekommen, dann ist es natürlich, in Anführungszeichen, dich was anderes zu suchen. Und da bietet so eine Essstörung eben eine tolle Möglichkeit, dieses Gefühl der Kontrolle wieder zu haben. Toll in Anführungszeichen, weil natürlich hat es extreme Auswirkungen auf dein Leben. Aber in dem Moment fühlt es sich kurz gut an.
Kannst du vielleicht kurz für unsere HörerInnenschaft nochmal den Unterschied zwischen Magersucht und Bulimie ganz kurz ausarbeiten?
Ja, total gerne. Also bei Magersucht steht dieses klassische Bild, jemand ist sehr, sehr dünn, ist super wenig im Vordergrund. Bei Bulimie kannst du auch dünn sein. Aber es ist vor allem wichtig, dass du diese Ess- und Brechanfälle hast. Das bedeutet Bulimie letztlich ja auch, dass du praktisch zu einem bestimmten Zeitpunkt viel zu viel isst. Dann bekommst du so ein Schamgefühl, so ein Oh nein, ich wollte das eigentlich gar nicht und dann erbrichst du dich. Das ist eigentlich so der Kernunterschied. Wobei, ich habe jetzt gesagt, bei Magersucht dieses klassische Dünne. Seit Corona sehen wir auch oft eine atypische Magersucht, dass die gar nicht so dünn sind, aber trotzdem extrem restriktiv essen und das Mindset total da ist.
Und was ist gerade besonders auf dem Vormarsch? Also welche Art der Essstörung?
Also ich würde tatsächlich sagen, diese atypische Magersucht, dass es eben nicht mehr dieses klassische super dünne Mädchen ist. Was jetzt auch viel reinspielt, ist diese ganze TikTok-Influencer-Sache, dass dann man super sportlich sein will, aber eigentlich hat man eine fette Essstörung, man versteckt es nur hinter, eigentlich bin ich so sportlich. Und ja, eigentlich ist es schon aus unserer Sicht, aus der ersten Hinsicht eine Diagnose, aber es wird halt noch so gehypt, als wäre es super gesund und super toll fürs Leben.
Über Social Media wollen wir auf jeden Fall später auch nochmal sprechen. Lass uns nochmal ganz kurz diese atypische Magersucht genauer beleuchten, denn in meiner Vorstellung haben gerade diese Mädchen es ja besonders oder wahrscheinlich besonders schwer, Hilfe zu finden beziehungsweise die erstmal angeboten zu bekommen, weil es eben nicht so obviously ist.
Genau, also das ist tatsächlich ein Problem und atypische Magersucht ist was auch, was häufiger bei Jungs ist. was ja immer noch auch oft eine riesen Dunkelziffer ist. Man sagt von der Datenlage, ungefähr einer von 10 Betroffenen ist männlich bei Magersucht. Aber die Tendenz ist auf jeden Fall steigend und auch, weil es eben so eine hohe Dunkelziffer ist, in den Köpfen ist es noch ein typisches Mädchenproblem. Und diese atypische Magersucht kommt teilweise auch daher, dass Jugendliche vorher ein bisschen mehr Gewicht hatten, dann anfangen, eine Diät zu machen. Und deswegen, obwohl sie schon total viel in kurzer Zeit abgenommen haben, sich komplett einschränken, der Kopf eigentlich schon nur noch darüber nachdenkt, also viel erfüllt ist, was du von den Kriterien hast, ist es eben noch nicht dieses klassische super dünner BMI. Und deswegen fällt es nicht sofort ins Auge. Und man kriegt noch Komplimente, weil man ist ja noch nicht zu dünn in den Augen der Menschen um einen rum, sondern wow, du hast so toll abgenommen. Das heißt, es verstärkt es noch ganz stark.
Lass uns gerne noch mal mehr über Jungs sprechen. Was bewegt die gerade oder was sorgt eben auch dafür, dass auch immer mehr Jungs betroffen sind? Wenn ich mich eigentlich auf TikTok und so weiter so umschaue und mir die aktuellen Schönheitsideale anschaue, die aktuell eben für Jungs gelten, dann denke ich eigentlich eher, es ist dieses sehr sportliche Muskelaufbau, ist wieder im Hype, also vielleicht auch dieses alte, starke Männlichkeitsbild, dass ein Mann Muskeln braucht und nicht unbedingt sehr, sehr schlank ist, oder?
Genau, und das ist tatsächlich auch einfach der Unterschied in dem, wie wir die Diagnose stellen müssen, weil bei den Mädchen geht es dann eher ums Dünnsein. Zumindest war es früher so, das ändert sich auch durch diese Influencer, die diese Fitness-Dinge vorleben. Aber bei den Jungs geht es vor allem um Muskelmasse. Und auch wenn sie dann erstmal so aussehen, wow, tolle Muskeln, voll definiert und vielleicht vom Gewicht noch nicht so niedrig sind, weil die Muskeln ja auch mehr wiegen als Fett, hast du dann halt trotzdem eine fette Essstörung, weil du isst ganz viele Sachen nicht mehr, du trinkst nur noch deine Proteinshakes, du achtest auch die ganze Zeit auf deine Ernährung, machst tausendmal Sport, um dich zu definieren, achtest super krass auf dein Gewicht und das sind ja alles Sachen, die da dazugehören. Also es ist kein gesundes, intuitives Essverhalten mehr da.
Und wo würdest du die Grenze ziehen zwischen einem sehr, ich sag mal, gesundheitsorientierten Lebensstil, wo Leute auch auf Social Media oder auch generell mit ihren, in ihrem Freundeskreis prägen und predigen, wie wichtig es ist, dass sie täglich das eben zählen, dass sie da genau drauf achten und dann die andere Grenze zwischen wirklich ungesundem Verhalten, weil da wird sich vielleicht auch jemand auf den Schlips getreten fühlen, der eigentlich denkt, der ist einfach super vorsichtig und achtet halt einfach sehr stark drauf.
Total, das ist ja bei allen Sachen so. Magersucht heißt das ja, es ist genauso bei einer Alkoholsucht. Da hast du ja auch ganz schnell, aber ich trinke halt nur ein Bier am Abend und das ist ja wohl noch okay. Aus meiner Sicht ist es meistens so, dass man gucken muss, kann ich noch ohne? Und wenn nicht, warum nicht? Und wie sehr beeinflusst das meinen Alltag und Dinge, die ich eigentlich auch noch machen will? Das ist eigentlich für mich immer, auch mit Patienten im Kontakt, das Allerwichtigste. Wie geht's dir damit? Wie kannst du deine drei Sachen, also Familie, Freunde, Schule oder Beruf, noch unter einen Hut bringen? Und wenn du da merkst, eigentlich hat das mich so im Griff, dass ich das nicht mehr schaffe, mein normales Leben, das mir gut tut, weiterzuleben, dann hast du ein Problem.
Okay, und jetzt haben wir eingangs ja schon über diesen Ernährungsreport von UNICEF gesprochen und der sich ja die weltweite Lage angeschaut hat. Inwiefern gibt es denn Unterschiede zwischen eher entwickelteren Ländern und auch vielleicht ärmeren Ländern, zwischen unseren westlichen Nationen? Gibt es da Aussagen, die man machen kann?
Also es gibt eine super interessante Studie aus den 90ern, da geht es um Fidschi, weil da recht spät Fernsehen eingeführt wurde und zwar erst 1995 und bevor es in Fidschi Fernsehen gab, gab es da praktisch keine Essstörung. Da war auch das Körperideal, dass du eher ein bisschen runder sein sollst, das war so ein Zeichen auch ein bisschen von Wohlstand, so war es ja in Europa auch früher mal. Du warst dünn, wenn du arm warst, weil du hattest kein Essen und wenn du genug zu essen hattest, dann warst du reich und wohlgenährt. Und in Fidschi war es ähnlich, dieses Körperbild. Und dann kam das Fernsehen, vor allem amerikanische Fernsehshows. Und die haben 95, also als es eingeführt wurde, eine Stichprobe erhoben bei Jugendlichen und dann 3 Jahre später. Und da hat man wirklich extrem gesehen, dass all diese Themen mit Diäten halten, unzufrieden mit dem eigenen Körper sein, extrem angestiegen sind. Die krasseste Zahl, die ich fand, war, es gab 95 0%, die erbrochen haben, um ihr Gewicht zu regulieren. Und 98, also nur 3 Jahre später, haben das 11% der Jugendlichen gemacht. Und das finde ich einfach so absurd, was das damals für einen Einfluss hatte. Das war ja wie so ein Real-World-Experiment, was man sonst ja nicht machen konnte. Aber damals wurde es eben durchgeführt. Also ganz schön krass, was man da erkennt.
Auf jeden Fall super krass. Und daraus könnte man ja jetzt eigentlich auch schließen, okay, wenn damals das Fernsehen schuld war, dann ist heute bestimmt Social Media schuld daran, dass eben immer mehr, dass es immer mehr Betroffene von Essstörungen gibt. Das ist ja ein heiß diskutiertes Thema, das wir auch hier im Podcast schon mehrfach diskutiert haben. Brauchen wir ein Social Media Verbot für die unter 16-Jährigen? Brauchen wir da in irgendeiner Form strengere Regeln, weil eben das böse Instagram, das böse TikTok an allen schuld ist. Machen wir uns oder würden wir es uns damit zu einfach machen oder welche Rolle spielt Social Media in deinen Augen?
Also ich glaube, dass wir es uns damit zu einfach machen, dass es dann alle Probleme löst. Ich denke, es gibt schon einiges und ich habe das auch von Patienten gehört, die sagen, ja, ich bin den drei Leuten bei Instagram gefolgt und habe ich genau nachgemacht, was die posten, was sie essen und jetzt bin ich in der Klinik seit 5 Monaten. Was natürlich dann krass ist, das zu hören und ich denke, oh Gott, voll traurig, dass es diese Influencer gab und dass du jetzt deswegen deine Jugend verpasst. Aber ich glaube, wie man jetzt gerade auch bei Fidschi mit dem Fernsehen gesehen hat, es ist einfach unser komplettes gesellschaftliches Bild. Du läufst draußen rum, da ist eine Plakatanzeige, du schaust Fernsehen, du schaust in eine Zeitschrift rein. Es ist überall dieses Schönheitsideal, dass du besonders dünn sein sollst. Und Social Media ist ein Teil davon, auf jeden Fall. Ich glaube, da kannst du auch, du hast da eher das Gefühl, dass du diese Leute kennst oder dass du denen noch näher bist. Das heißt, dieses Identitätsgefühl kann da stärker sein. Ich denke nicht, wenn Social Media weg wäre, hätten wir dieses Problem nicht. Auch wie ja eingangs gesagt, es geht ja eigentlich auch nicht nur ums Essen, sondern auch um die Kontrolle. Und dass das Leben unkontrollierbar ist und 1000 Krisen sind, löst sich auch nicht, wenn Social Media weg ist.
Was hältst du denn von diesem ganzen Content, diesen What I eat in a day Content, kann man dem mit einem guten Gewissen oder auch einer guten Selbstachtung eher folgen oder ist das generell alles irgendwie Schmarrn und man sollte sowas gar nicht konsumieren?
Ja, ich finde es super schwierig. Also ich habe Instagram gelöscht, ich hatte noch nie TikTok. Ich finde, für mich ist es eine krasse Zeitverschwendung. Ich verbringe lieber meine Zeit mit meinen Freunden im Hier und Jetzt. Aber das war auch ein Prozess, dahin zu kommen. Und ich verstehe total, dass andere Leute sagen, hey, ich bleibe auch mit Leuten in Kontakt, die weiter weg sind. Oder ich finde es einfach super spannend, das zu sehen. Wir haben ein ganzes Modul dazu bei uns in der App, wo es eben darum geht, worauf solltest du achten, wenn du Social Media nutzt. Wir sagen gar nicht, nutze es nicht, weil es ist utopisch. Aber da geht es halt ganz viel drum, du sollst darauf achten, dass es dir gut geht und dass du dir so Fragen stellst, wenn du jetzt auf Insta warst und gehst wieder raus, geht es mir jetzt gerade gut damit oder hätte ich es lieber nicht gemacht und dass du gezielt die Menschen, denen du folgst, auswählst danach, ob das dein Leben bereichert oder dein Leben runterzieht.
Also auch hier wieder die Frage, wie fühle ich mich dabei? Bevor wir über eure App sprechen, würde mich halt erstmal interessieren, wenn wir jetzt vielleicht auch von dieser atypischen Magersucht ausgehen oder auch von einer klassischen Bulimie und ich Elternteil oder vielleicht auch eine größere Schwester oder großer Bruder bin, der irgendwie das Gefühl hat, da stimmt etwas nicht bei meiner zum Beispiel kleinen Schwester oder kleinen Bruder. Woran könnte ich das festmachen? Also welche Indizien gibt es dafür Angehörige oder auch Freunde und Freundinnen?
Ja, das ist super schwer. Das werden wir ganz oft auch in der Klinik gefragt. Woran hätte ich sehen können? Viele Sachen, wenn mentale Probleme beginnen, sind ähnlich wie Pubertät allgemein. Also so, ich habe keinen Bock mehr mit meinen Eltern über was zu reden. Ich verheimliche Sachen. Ich habe keine Lust mehr, mit denen zu Abend zu essen, weil ich lieber mit meinen Freunden abhänge. Es ist deshalb ganz schwierig, das zu unterscheiden und auch ganz wichtig, da nicht direkt mit so einem Hammer reinzugehen und zu sagen, du hast das, weil du hast XYZ gemacht. Was so Hinweise sein können, aber sind auf jeden Fall so Dinge wie, dass generell Mahlzeiten mit der Familie vermieden werden, dass dann Ausreden gibt, wie ich habe schon bei meiner Freundin gegessen oder ich habe jetzt keinen Hunger oder ich muss jetzt ganz schnell zur Schule. Also, dass man so jede Mahlzeit eine Ausrede findet, dass plötzlich Sachen, die früher voll mochten. Ich hatte meine Patientin, deren liebstes Essen war Schokocrepe und plötzlich hat sie das gehasst und nicht mehr gegessen. Also bei sowas kann man auch hellhörig werden. Okay, krass, wenn es eben so eine Süßigkeit oder was Hochkalorisches ist, woran liegt es denn jetzt, dass du es gar nicht mehr magst? Und auch insgesamt so ein sozialer Rückzug, weil in der Essstörung beschäftigst du dich so viel mit Gewicht, Kalorien, Ernährung, dass du gar nicht mehr den Mental Space hast, um viel mit anderen zu machen. Du bist da so drin. Und damit das nicht so auffällt, ziehst du dich dann auch eher zurück, damit du deine Zeit hast, deine Kalorien zu berechnen.
Und das finde ich so interessant, denn in eurer App gibt es ja unter anderem eben auch einen Essensplaner. Und vielleicht, also für Zuhörende oder auch für mich war so dieser erste Impuls, ha, das weiß ich gar nicht, ob das so gut ist. Dann konzentriert man sich ja noch mehr aufs Essen und es hält vielleicht auch dazu an, nochmal Kalorien zu zählen. Warum ist das aus deiner Sicht als Expertin aber vielleicht doch sinnvoll?
Ja, die Beschäftigung mit dem Essen hast du sowieso. Also dieses Kaloriengewicht, das ist das Hauptding im Kopf. Und es ist ganz klar, du musst davon wegkommen. Das soll nicht mehr dein Hauptfokus des Tages sein. Gleichzeitig musst du auch dahin kommen, wieder ausgewogen zu essen und alle Nahrungsmittelgruppen zu essen. Und das ist das, womit wir auf unseren Mahlzeitenplaner eigentlich abzielen. Wir zählen da keine Kalorien. Du gibst auch nicht ein Gewicht an oder so. Es geht um Portionen, dass du am Tag deine 3 Portionen Gemüse, 2 Portionen Obst, 4 Portionen Kohlenhydrate zum Beispiel hast. Und dann geht es aber nicht darum, wie viel Kalorien hatte das jetzt, sondern es ist wirklich mehr so ein Hinweis, hey, ich habe diese Woche schon wieder nur Gemüse gegessen, nächste Woche sollte ich vielleicht mal eine Portion Fett mal mit einplanen, damit du auf so ein Gesamtessen kommst, was dein Körper braucht und was du brauchst, um dich gut zu entwickeln.
Stichwort Entwicklung, das ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Der Körper braucht Kohlenhydrate und auch gesunde Fette, um sich eben gut zu entwickeln. Was hat es denn für körperliche und mentale Folgen? Vielleicht fangen wir mal mit den körperlichen an, denn du bist ja Ärztin. Wenn eine junge Frau oder ein junger Mann schon in so jungen Jahren, also wirklich gerade in dieser Wachstumsphase erkrankt,
ja, also da habe ich tatsächlich immer eine Patientin, die wir in der Klinik hatten, vor Augen, die ist super früh krank geworden mit 10 oder 11 Jahren. Und dann war die 18 und die war immer noch so groß wie mit 10. Aber die Wachstumszeit ist dann ja vorbei. Also du kannst es dann irgendwann nicht mehr nachholen, wenn dein Körper so lange unterernährt war, dann schließt sich die Wachstumszeit und du bleibst einfach für immer klein. Und das fand ich damals so krass, als ich sie dann mit 18 so wieder gesehen habe sozusagen, dass die jetzt für immer diese Körpergröße behalten wird. Also das ist sowas, was man dann auch nicht mehr aufholen kann. Eine andere Sache ist die Osteoporose. Das kennt man sonst von alten Frauen in der Menopause. Und tatsächlich passiert das dann auch bei jungen Mädchen, wenn die sich so schlecht so unterernähren. Und das ist teilweise auch irreversibel. Das heißt, du musst dann für immer darauf achten, dass deine Knochen leichter brechen. Und wenn du jetzt irgendwie hinfällst und deine Freundin auch, aber sie hatte nie eine Magersucht, dann passiert ihr nichts und bei dir könnte halt dein Bein brechen, einfach weil du ganz normal hingefallen bist, was ja auch eine super krasse Folge ist, die du mit in dein Leben nimmst.
Voll. Und jetzt hast du gerade schon die Menopause angesprochen, etwas, was natürlich auch ins Wanken gerät oder durcheinander gerät, ist der weibliche Zyklus. Ist das auch irreversibel? Also kann man das einfach wieder reparieren, dass man dann wieder einen normalen, regelmäßigen Zyklus hat? Oder ist man dann vielleicht auch für immer, was seine Fruchtbarkeit angeht, geschädigt, in Anführungszeichen?
Ja, also da ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, das kann man reparieren. Das heißt, wenn man das Gewicht wieder hat, sein Sollgewicht des Körpers, dann kommt auch die Periode entweder zurück oder überhaupt zum ersten Mal. Und dann ist es auch möglich, Kinder zu bekommen. Das ist tatsächlich auch was, früher gab es so ein Zielgewicht in der Klinik oft, dass gesagt wurde, okay, du musst dieses Gewicht erreichen, dann wirst du entlassen, weil dann bist du auf dem gesunden Level. Und inzwischen sagt man, nee, eigentlich muss man halt seine Periode wieder haben, weil das zeigt ja, okay, du bist jetzt gesund als Mädchen, als Frau, ist es einfach ein Teil von deinem Leben. Und wenn du die wieder hast, dann sieht man, dein Körper geht so gut, dass er wieder alle Funktionen hat. Und was vielleicht noch eine Sache, weil du meinst, ob es langfristig so einen Effekt hat, ist, dass Essstörungen ja oft nicht ganz verschwinden, sondern immer mal wiederkommen. Und wenn du dann älter bist und zum Beispiel schwanger werden möchtest und aber immer an dieser Grenze bist zum zu dünn sein, dann kann es sehr schwierig sein, schwanger zu werden. Und auch wenn du schwanger bist, aber dann wieder dünner wirst, dann kannst du tatsächlich auch dein Kind verlieren. Also weil der Körper dann einfach in so einen Sparmodus geht, dass er sagt, okay, ich habe gerade keine Schwangerschaft. Und
das passiert dann teilweise auch. Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Ich möchte an dieser Folge nochmal eine andere Folge, die wir schon vor einer langen Zeit aufgenommen haben, empfehlen mit Tabea Ernst, die von ihrer eigenen Essstörung erzählt und auch wie ihre Chefin, wir sprechen gleich auch nochmal über den Jobkontext, damit umgegangen ist, nämlich total gut, Spoiler. Und Tabea hat eben auch gesagt, dass sie niemals von ihrer Essstörung geheilt sein wird, sondern dass das quasi ein ständiger Begleiter ist, ein Leben lang, und dass sie einfach nur lernen muss, damit gut umzugehen, und zwar auch in Lebensphasen, in der es ihr nicht so gut geht. Und gerade so eine Schwangerschaft, wo man natürlich auch wieder realisiert, dass man wenig Kontrolle über den eigenen Körper hat, gerade so was das Wachstum und so weiter angeht, kann natürlich auch ein Triggerpunkt sein, dass so eine Essstörung wieder hochkommt, auf jeden Fall. Jetzt habe ich gerade schon angeteasert, Schule, Ausbildung, Studium. Inwiefern wird das denn auch von so einer Essstörung beeinflusst?
Ja, leider sehr, sehr stark. Die Essstörung führt oft dazu, dass du dich nach einer Zeit viel schlechter konzentrieren kannst. Man sieht das auch im MRT, also in der Bildgebung vom Gehirn, dass das Gehirn kleiner wird, also schrumpft wirklich, weil du unterernährt bist. Und da kann man sich ja schon vorstellen, dann funktioniert es halt auch nicht mehr so gut. Die Konzentration, die Merkfähigkeit, alles geht runter. Und wenn du das gerade hast in den entscheidenden Jahren, in denen du in der Schule bist, in denen du deine Noten dann vielleicht auch schon fürs Abi sammelst, und dann bist du einfach raus, weil dein Kopf sich ausschaltet, dann verpasst du natürlich Chancen oder Möglichkeiten, die du sonst einfach gehabt hättest. Und das zieht sich dann durch dein ganzes Leben. Wenn dein Abischnitt schlechter ist und du wolltest was Bestimmtes studieren, dann schaffst du das nicht mehr. Oder du musst es nachholen oder du schaffst dann vielleicht das Abi gar nicht. Also es ist einfach so ein riesiger Stein, den die Erkrankung dir dann in deinen Weg legt, wo du deine Jugend nicht so nutzen kannst, wie du solltest. Also ja auch in anderen Bereichen, nicht nur in der Schule, sondern auch mit deinen Peers, in den Urlaub fahren, einfach Spaß haben am Leben und dich selbst kennenzulernen.
Und dadurch entsteht sicherlich ja noch mal mehr Druck. Also wenn ich dann zum Beispiel den Schulabschluss nicht schaffe, eine Klasse wiederholen muss, schlechtere Noten schreibe und da vielleicht struggle, dann entsteht ja eben noch mehr Druck und dieses Gefühl von oder dieser Kontrollwunsch nimmt ja vielleicht noch mal zu, oder?
Ja, total. Das ist auch super schwierig, damit umzugehen. Wir hatten das auf Station sehr oft, wenn wir jemanden neu aufnehmen, dass eigentlich das Hauptthema von Jugendlichen und Eltern war, okay, aber was mit der Schule? Ich mir dachte, okay, du hast die krasseste psychische Krankheit. Einer von 10 stirbt damit und es geht schon wieder nur um Leistung, um Schule, um was erreichen. Und deswegen haben wir auf Station auch ganz oft, dass wir halt den Druck komplett rausnehmen und du am Anfang einfach gar nicht weiter in die Schule gehst, sondern dich wirklich erstmal auf die Erkrankung konzentrierst. Denn je schneller du die hinter dir lässt, so gut man sie eben hinter sich lassen kann, desto schneller hast du wieder Ressourcen, in der Schule durchzustarten. Mhm. Und ich habe das aber auch sehr oft gesehen, also in den Kliniken gibt es oft auch eine Klinikschule, dass die Jugendlichen da dann super weitergearbeitet haben und manche nicht mal ein Schuljahr verloren haben, also weil du gerade das Klassewiederholen angesprochen hast. Also die sind einfach super leistungsstark. Es ist ja auch eine Leistung, so sehr abzunehmen und sich da so zu kontrollieren. Das heißt, die können das oft gut auch umkehren in produktive Dinge.
Wie würdest du den Einfluss von Schule generell sehen, gerade auch was das Essen angeht und das Essensangebot angeht? Also ich meine, man hört ja viel von, weiß nicht, reduziertem Budget, Schulen, die darauf angewiesen sind, dass die engagierten Eltern das Essen stellen, weil sonst einfach gar nicht genügend Essen da ist oder einfach die Kosten nicht tragbar sind, dass man über Caterer gehen muss, dass es dann auch nicht fertig hergestellt ist oder frisch hergestellt ist, sondern eben schon vorgepackt fertig ist. Siehst du da einen Einfluss oder würdest du sagen, es geht eigentlich vor allem um die Erziehung, die Bildung von zu Hause aus?
Nee, ich denke, da gibt es auf jeden Fall einen Einfluss. Das wurde, glaube ich, bisher jetzt nicht in Studien untersucht oder sowas, aber schon wenn du ein normaler, nicht von einer Essstörung betroffener Jugendlicher bist, also normal jetzt, war jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber ein nicht betroffener Jugendlicher, einer ohne mentale Probleme, ist es, glaube ich, schon anstrengend, mit diesem Schulessen umzugehen, was ich da schon gelesen habe, was da gibt, so ein Ei in Senfsoße oder sowas als Mittagessen. Und wenn du eh ein Thema damit hast, natürlich ist es dann viel krasser. Und wenn das Essen einfach so aussieht, dass dein Hund das vielleicht essen wollte, wirst du nicht, wenn du dich eh überwinden musst, sagen, okay, ja lecker, das esse ich jetzt zu Mittag.
Also da brauchen wir auf jeden Fall ein anderes Angebot. Es sind ja jetzt gerade eigentlich in allen Bundesländern die Sommerferien mittlerweile zu Ende und der Alltag hat wieder begonnen. Ich kenne das aus Jugendwerkstätten so, mit denen ich eben auch regelmäßig arbeite, dass Ferien, gerade auch die Weihnachtsferien, aber auch die Sommerferien, weil sie eben so lang sind, eine ganz, ganz schlimme Zeit für Erkrankte sind, für Menschen, die eben Probleme haben, ihren Alltag selber zu strukturieren und einfach gewisse Rahmenbedingungen brauchen. Was weißt du über von einer Essstörung Betroffene? Wie nehmen sie diese Sommerferien wahr?
Bei der Essstörung ist es tatsächlich teilweise, dass es ein bisschen entspannter wird, weil dieser Schuldruck wegfällt, weil du weniger Dinge hast, die du nicht gut kontrollieren kannst, sondern du bist ein bisschen freier. In den Kliniken sehen wir das tatsächlich auch im Sommer. Es ist oft, die Wartelisten sind kürzer. Wir haben teilweise Leerlauf, was dann als Arzt ganz schön ist. Du kannst dann auch mal Urlaub haben, auch im Sommer. Aber sobald die halt vorbei sind, kommt ja alles bam auf einmal wieder zurück. Also die ganzen Probleme, die Schule bringt für ja fast alle psychischen Erkrankungen, sind wieder da, extrem verstärkt. Die Wartelisten füllen sich. Du kriegst keinen Therapieplatz, obwohl du ihn dann gerade am meisten bräuchtest.
Ein Jojo-Effekt.
Genau.
Der Bedarf ist also riesig und dennoch gibt es so wenige Therapieplätze, gerade für die Minderjährigen, also die noch nicht ganz Erwachsenen. Warum ist es denn gerade für die jungen Menschen so schwierig, Therapieangebote zu finden? Also erstmal auch im Analogen, warum gibt es da einfach weniger als für Erwachsene?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es liegt schon an früheren Planungen dazu. Dass, also ich glaube, das ist ja auch aus den 90ern, also so wie unsere Fidschi-Studie, wo das Fernsehen neu war. Aus der Zeit ist ungefähr die Planung für Therapeuten mit Kassensitzen in Deutschland. Seitdem hat sich total viel verändert, aber diese Planung nicht. Und es sind auch einfach ja kleine Fächer. Also jetzt auch wir als Ärzte, es sind einfach super wenig Medizinstudenten, die sich dafür entscheiden, Kinder- und Jugendpsychiatrie zu machen. Das beste Fach, also ich kann nur dafür werben. Und ich glaube, das sind so Themen, die da mit reinspielen.
Ich war deswegen aber auch so überrascht, als du mir sagtest, dass es sowas wie ETP eigentlich noch nicht auf dem Markt gibt, also als digitales Überbrückungsangebot, bis man dann eben wirklich einen Therapieplatz hat oder auch einen Klinikplatz hat. Warum gibt es auch im Digitalen so wenig Angebote oder quasi gar keine Angebote für Minderjährige? Ja. Was macht die Sache so kompliziert?
Ja, genau. Also wir waren ja genauso überrascht. So fing das Ganze ja an. Deshalb haben wir uns ja überhaupt entschieden, das zu machen, weil wir dachten, okay, warum macht das keiner? Dann müssen wir es halt selber machen, damit es das einfach gibt. Inzwischen muss man sagen, ist es ein bisschen ins Rollen gekommen. Es gibt jetzt für eine andere mentale Erkrankung eine zugelassene App, was ich super toll finde für Kinder mit ADHS. Es gibt was so ein bisschen zur Prävention. Aber für wirklich für dieses, ich habe diese Diagnose Magersucht oder Bulimie und bin jugendlich, da gibt es weiterhin leider nur uns. Also leider und zum Glück. Die Konkurrenz wäre dann ja auch da. Aber es wäre einfach schön, wenn viel Unterstützung da ist. Also wir haben oft jetzt gehört, die Zielgruppe ist sehr klein, gerade wenn man mit Investoren redet. Also wir sprechen von 100.000 Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17. Wir nehmen jetzt noch 17 bis 25 mit dazu, weil eigentlich, ob du 17 oder 18 bist, macht jetzt für uns nicht den Unterschied. Das verdoppelt die Zielgruppe, aber wenn ein Investor zum Beispiel hört 200.000, dann denkt er sich, ja okay, wie viel Millionen kann ich damit machen bei einem tollen Exit des Startups? Nee, das mache ich nicht. Und ich denke, das ist ein Thema, das sieht man auch bei Medikamenten. Ich bin Kinder- und Jugendpsychiaterin. Wir haben fast keine Medikamente, die wirklich in der Studie für Kinder und Jugendliche zugelassen wurden. Wir müssen eigentlich immer Erwachsene-Medikamente nehmen, die wir dann off-label geben. Wir haben für uns in der Klinik dann schon eine gute Evidenz dazu, weil wir es einfach sehr lange machen. Aber auch da, es lohnt sich nicht für die Pharma, für diese kleine Randgruppe Kinder und Jugendliche, was auch absurd ist, aber so ist es für die aus deren Sicht, ein Medikament extra nochmal zuzulassen.
Das ist total absurd. Also gerade auch dieser Ansatz von Investoren ist kapitalistisch gesehen natürlich nachzuvollziehen. Habt ihr denn externe Investoren bei euch drin?
Genau, also wir haben aktuell ein Wandeldarlehen über die L-Bank. Das ist auch eine zusätzliche staatliche Förderung mit einem Co-Investor. Wir merken bei den Co-Investoren oder Business Angel, mit denen wir reden, denen geht's halt voll oft um den Impact. Denen geht's nicht darum, das nächste Unicorn daran beteiligt zu sein, sondern wirklich mit dem, was sie haben, mit dem Geld, das sie haben, einen Unterschied zu machen in der Welt. Und wir haben auch bei staatlichen Förderungen sehr oft gemerkt, denen geht es auch darum. Also ich glaube, für uns ist staatliche Förderung gut zu erreichen, weil es einfach so ein relevantes, super wichtiges Thema ist. Und die Investoren, gerade die VCs, die Großen, die sind eigentlich immer, ja okay, aber das lohnt sich für uns nicht. Tschüss.
Okay, das heißt, dieser klassische Höhle der Löwen-Deal ist es nicht, aber es ist eben eine Sache, die den Unterschied machen kann und die Impact hat. Wir haben jetzt erfahren, der Bedarf ist auf jeden Fall riesig. Es gibt super viele und eben zunehmend junge Menschen, die Unterstützung brauchen, die auf einen Therapieplatz angewiesen sind und in der Zwischenzeit eben, während sie warten, auch nicht in ein Loch fallen dürfen. Larissa, ich danke dir total, dass du heute bei uns warst und diese Einordnung gemacht hast. Und ich hoffe sehr, dass wir vielleicht mit dieser Folge ja erstmal euch sichtbarer machen können, aber vielleicht auch den Markt so ein bisschen anstupsen können, um eben deutlich zu machen, dass diese Prävention, die wir ja durch eure Arbeit und eben generell, indem wir uns jungen Menschen widmen, dass die einen gewaltigen Unterschied machen kann, dass wir junge Menschen, wenn wir sie früh abfangen, eben gesund halten können und so natürlich auch Kosten für unser Gesundheitssystem reduzieren können, ne? Und den Menschen generell ein schöneres Leben ermöglichen können, was ihre Zukunft angeht.
Genau, ich sage auch immer, wenn du einem jungen Menschen früh hilfst, dann schenkst du ihm halt sein ganzes Leben. Und was kann eigentlich wertvoller sein, dass er ein Leben voller Möglichkeiten bekommt, weil du ihm früh hilfst? Und das sollte so sein, ja.
Genau, und das ist ja das perfekte Argument gegen eben diese, ich sag mal, Investorengruppe oder gegen diese Gruppe an Menschen, die sagt, junge Menschen sind ja eh eine Minderheit oder es sind so wenig Leute, da lohnt es ja gar nicht, auf die einzugehen. Weil wenn wir so denken, dann können wir eigentlich gleich den Laden zumachen, weil die Zukunft hängt ja genau an diesen Menschen. Und wenn du da nicht aufpasst, dass junge Menschen schon so früh mit solchen Problemen konfrontiert werden könnten und da nicht reingehst, dann wird es ja nur größer. Und dann geht ja auch hinten raus, wird ja dann der Braten fett, wie man sagen würde. Aber dann kommen ja hinten raus die ganz anderen Probleme. Und dann sprechen wir auch nicht mehr über junge Menschen, sondern also es zieht sich ja nur durch wie so ein Rattenschwanz. Und das ist ein riesen wichtiges Thema, das schon früh anzugehen. Ich lese es auch sehr, sehr häufig eben, das ist eine Minderheit oder statistisch gesehen macht es nicht so viel Sinn. Okay, so wörtlich vielleicht nicht, aber ich meine auch Aladin Al-Mafalani sagt das ja in seinem Buch irgendwie deutlich, wie wichtig es ist, das zu begreifen, dass sie eine Minderheit sind und dass man da eben deswegen erst recht reingehen muss, weil sie auch gar nicht die Lobby haben. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, was ihr da tut und dass man da auch wirklich auf das Thema auch deutlich mehr aufmerksam macht.
Top. Und genau deswegen machen wir auch diesen Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns auf jeden Fall eine suite Bewertung. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht von dem Angebot ETP profitieren könnte und für den das genau das Richtige sein könnte, dann findet ihr alle weiteren Informationen in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke, Larissa. Tschüss.
Danke euch. Ciao.
Super.